Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit der Neuübersetzung von Baudelaires Le Spleen de Paris und zu Beginn mit Hélène Cissou, die hierzulande vor allem als Autorin des feministischen Klassikers Das Lachen der Medusa bekannt ist und auch als Freundin des Philosophen Jacques Derrida. Der Großteil ihres umfangreichen Werks aber ist unübersetzt. Dabei stammt ihre Familie aus dem niedersächsischen Osnabrück und dieses Osnabrück bildet immer wieder auch einen Bezugspunkt ihres Schreibens. Ein Schreiben, das, von der Dekonstruktion beeinflusst, hochliterarisch ist. Jetzt liegt Meine Omer ist tot vor. Ein schwer einzuordnender Text über das Sterben ihrer 103-jährigen Mutter, der gleich bei Erscheinen für den Internationalen Literaturpreis nominiert wurde. Tobias Lehmkuhl stellt ihn uns vor.
Nicht Hélène Cissou, die Tochter, hat dieses Buch geschrieben, sondern Eve Cissou, die Mutter. So heißt es zumindest zu Beginn von Meine Homer ist tot. Und zweifellos geht dieser Text ganz und gar von Eve aus, ist auf sie gerichtet. Sie habe das Buch nur abgeschrieben, behauptet Hélène, die von ihrer Mutter einst wegen ihrer Schreibwut gescholten wurde. Aber wer ist hier überhaupt die Mutter? Die 103-Jährige, die sich nicht mehr bewegen und kaum sprechen kann? Oder die 76-Jährige, die neben ihrem Bett sitzt, schreibt und ihr mit einer Spritze Wasser in den Mund tröpfelt? Die Rollen sind nicht vertauscht, sie werden nur beide von beiden ausgefüllt. Mutter und Tochter, Tochter und Mutter. Die eine Autorin, die sich ihr Leben lang mit Fragen der Herkunft beschäftigt hat, die andere Hebamme von Beruf. Tatsächlich finden sich in Meine Homer ist tot auch Auszüge aus den Notizheften, in denen sich die junge Eve vor mehr als einem halben Jahrhundert Gedanken über ihren Beruf gemacht hat. Sie, die Jüdin, die aus Deutschland früh nach London und Paris und schließlich nach Algerien emigriert ist, wo sie bis Anfang der 70er Jahre anderen dabei geholfen hat, Kinder auf die Welt zu bringen.
In der Früh, als wir Eve auf den Topf setzen, heben wir ihren Körperblock auf. Roro ruft, »Oh, sie mir hat Pippi auf den Fuß gemacht!« Währenddessen ich, hinter dem schwer zusammengesunkenen Körper stehend, in der rechten Hand ein wohlgeformtes Stück Kot halte. Ein weiteres schaut heraus, das ich entgegennehme, ganz wie man ein Neugeborenes herausholt. Eine große Heiterkeit erfasst uns, schüttelt uns. Da sind wir alle drei. Pieta, 2013, Pippi Kaka. Handlungsdarstellerinnen des äußersten Endes fleischlichen Lebens.
Man hört, das ist kein normales Trauerbuch, so es denn normale Trauerbücher überhaupt gibt. Es ist ebenfalls, auch wenn es auf über 200 Seiten den Tod Eves am 1. Juli 2013 umkreist, kein Buch über den Tod, sondern eines über das Sterben. Entstanden zwar aus dem Schock des Ablebens, ist es doch vor allem ein Buch über das Glück, dieses lange Dahinscheiden begleitet zu haben. Die Beziehung von Hélène und Eve war über Jahrzehnte lang überaus eng. Eine Beziehung, die über die von Mutter und Tochter hinausging, die auch Freundschaft umfasste, ebenso wie Liebe. Die Liebe zwischen zwei Geliebten, mehr als die zwischen Mutter und Tochter. Als Dokument einer Phase der Auflösung hat es selbst etwas Ungeordnetes. Mal erweckt es den Anschein eines Tagebuchs, dann den eines poetischen Textes, einer Beschwörung und, ja, eines Trauergesangs.
Ich beschließe, dich nach Arcachon zu bringen. In einem großen Mercedes Vivo, zum Meer hinunterfahren, schlafend, unter den Eichen aufwachen oder nicht aufwachen, weiter träumen, dass du in der Barke Mercedes Vivo hinunterfährst, ich an deiner rechten Seite, wie ein großer müder Fisch, der sich der Strömung anvertraut, ich werde dich im Schlaf entführen, meine alte Nymphe, ich werde meinem Wunsche gehorchen, von dir, die du ich bist, nicht durch die Angst vor dem Tod, die schon Tod selbst ist, getrennt zu sein. Lass uns gemeinsam fliehen, meine alte Galatea, bewegungslos davongetragen.
Mit Spiegelungen zu arbeiten, im Ich stets auch das andere zu sehen, in den Worten vor allem auch andere Wörter zu hören. So leicht und gesanglich Cissous Prosa auch klingt, so schwer ist sie ins Deutsche zu übertragen. Wie es Claudia Simmer gelungen ist, die vielen Anklänge hörbar zu machen, all das, was mitschwingt, wie sie dank einer ganz eigenen Interpunktion dem Text einen Rhythmus verleiht, der ihn unter Spannung hält, ist mehr als bewundernswert. Kleine grafische Kleckse markieren dabei als Tränen die Stellen, an denen das weibliche Genus des Französischen nicht ins Deutsche gerettet werden konnte. So geht es bei Cixous doch seit jeher auch um die Entwicklung eines speziell weiblichen Schreibens. Die Tränen erinnern dabei an die Tränen, von denen das Werk Friederike Mayröckers durchtränkt ist, einer Autorin, die zeitgleich eine ganz eigene, spezifisch weibliche Stimme entwickelt hat. Tagebuch, Poesie, philosophischer Essay. Meine Homer ist tot ist nicht zuletzt auch ein dramatischer Text. Man begegnet in ihm immer wieder der Theaterautorin Hélène Cixous. Einerseits in den eingestreuten Dialogen zwischen Mutter und Tochter, andererseits in der Gesamtanlage des Textes, seinem Grundgestus. Er ist kein Monolog einer Trauernden, nicht das Bewältigungsbuch einer Hinterbliebenen. Meine Homer ist tot ist ein durch und durch dialogisches Buch, eins, das dialogisch auf den Leser ausgerichtet ist, das aber auch das stete Gespräch mit der Verstorbenen über deren Tod hinaus fortführt.
Also, ich wollte sagen, vielleicht ist das Buch, das ich schreiben muss, der Feuerwall, das Feld für den kommenden Weizen, die Sammlung der Wunden, von L'Écriture schon geschrieben, von ihr, der Mitfühlenden, um mich vor dem Hunger zu schützen, der sich für diesen Sommer, Été, angekündigt hat. Hat Eve vielleicht das Picknick vorbereitet? Und dieses Buch ist voll mit ihren strahlenden Schönheiten und ihren Rezepten.
Tobias Lehmkuhl über Hélène Cixous, Meine Homer ist tot. Aus dem Französischen von Claudia Simmer, Passagenverlag Wien. 204 Seiten, 24,90 Euro. Nach einer kompletten Neuübersetzung von Charles Baudelaires weltberühmtem Gedichtband »Die Blumen des Bösen« erscheint nun im Rowohlt Verlag ein zweiter, nicht weniger gewichtiger Band mit den Prosaarbeiten des französischen Autors. Wieder besticht Simon Werles melodische Übersetzung der frühen Gedichte und seine überlegte und einfühlsame Transkription der Baudelaire'schen Erzählungen mit ihren widersprüchlichen und auf den Schock hin konzipierten Elementen. Die 50 Prosagedichte des 1869 posthum erschienenen Buchs Le Spleen de Paris sind das Herzstück der Neuedition und zeigen Baudelaires souveränen Umgang mit einer epochemachenden Erfindung, nämlich mit seiner poetischen Prosa. Martin Gimek hat das Buch gelesen.
Er war ein todtrauriger Possenreißer und ein menschenverachtender Liebender, ein Lügner voller Anstand und ein Schmarotzer in Armut. Ein Tagedieb, der um jedes Wort rang, und ein Frauenverächter, der ein Leben lang um die Gunst seiner Mutter buhlte. Zuerst einmal wandelt durch die Pariser Passagen und über die Boulevards der Flaneur, der sich zeitlebens der Faulheit, Unentschlossenheit und Langeweile bezichtigt. Ich bin ein aus Trägheit und Gewaltsamkeit zusammengesetztes, elendes Geschöpf. Und am Ende seines Lebens, da verreckte in Brüssel ein von Alkohol und Opium zerrütteter 45-jähriger Greis.
Der Künstler, von dem hier der vor 4 Jahren verstorbene Essayist und Autor Fritz J. Radatz so drastisch berichtet, ist kein anderer als der französische Dichter Charles Baudelaire. Allerdings war Baudelaire nicht 45, sondern 46 Jahre alt, als er am 31. August 1867 in einer Pariser Klinik verstarb, nachdem er fast ein ganzes Jahr nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und sprechunfähig von seiner Mutter betreut wurde. Bis dahin liegen von dem nach seinem Tod wohl berühmtesten Dichter Frankreichs neben einer Vielzahl von verstreuten Veröffentlichungen in Zeitschriften und Zeitungen gerade einmal 2 eigenständige Publikationen vor. Eine kleine Künstlernovelle und ein Band mit 100 Gedichten, Le Fleur du Mal, Die Blumen des Bösen. Niemand ahnt zu Lebzeiten des Dichters, dass diese Gedichte wahrscheinlich, wie der Verleger Michael Krüger meinte, zu einem der weltweit am meisten verbreiteten und einflussreichsten Gedichtbücher überhaupt werden sollte. 2017 hat der Rowohlt Verlag zum 150. Todesjahr Baudelaires in einer vielgelobten Neuübersetzung dieser Gedichte durch Simon Werle in einer opulenten zweisprachigen Ausgabe ein herausragendes Denkmal in der langen Publikationsgeschichte des Bandes gesetzt. Nun, 2 Jahre danach, ist der Folgeband der wiederum von Simon Werle übersetzten Ausgabe erschienen mit dem Titel »Der Spleen von Paris«. Der Band enthält eine Reihe von Jugend- und wiedergedruckten Gedichten Baudelaires, das fragmentgebliebene Theaterstück Ideolus und die 1847 veröffentlichte Künstlernovelle Die Fanfarlot. Diese einzige Erzählung Baudelaires ist vor allem interessant, weil es sich dabei um eine Art Selbstporträt des Dichters handelt. Das Herzstück des Bandes bilden allerdings die 50 kurzen Prosastücke, die erstmals 1869 posthum unter dem Titel L'Esplin de Paris gemäß eines von Baudelaire selbst noch skizzierten Editionsplans erschienen sind. Er selbst bezeichnete die Kurzprosa als Petit Poème en Prose, also als Prosagedichte, und kreierte so eine neue literarische Gattung, die spätere Dichtergenerationen wesentlich beeinflusste. Nach der im klassischen Sinn kunstvoll bis ins kleinste Detail in Metrik und Reim hinein komponierten Lyrik der Fleur de Mal suchte er nach einer modernen Darstellungsform für die widersprüchlichen Erfahrungen des nach Schönheit suchenden Dichters in der nüchternen Welt eines morbiden und exaltierten Großstadtgetriebes. In einem Brief an seinen Freund Arsène Huseyer schreibt er dazu:
Wer von uns hat nicht in seinen ehrgeizigen Tagen vom Wunder einer poetischen Prosa geträumt, musikalisch ohne Rhythmus und ohne Reim? Geschmeidig genug und kantig genug, um sich den lyrischen Regungen der Seele, dem Hin- und Herwogen der Träumerei, den jähen Zuckungen des Bewusstseins anzupassen. Vor allem aus dem ständigen Kontakt mit den Riesenstädten, aus dem Ineinander ihrer zahllosen Beziehungen erwächst dieses Ideal gleich einer fixen Idee. Haben Sie selbst, mein lieber Freund, nicht versucht, den gellenden Ruf des Glasers in ein Lied zu übertragen und in lyrischer Prosa all die bedrückenden Anklänge auszudrücken, die dieser Ruf durch den dichtesten Straßendunst bis zu den Mansarden hinaufträgt?
Der gellende Ruf des Glasers bis hinauf zu den Mansarden veranschaulicht die Absicht der neu konzipierten Kunstform. Die Kunst der lyrischen Prosa wird zu Membran, aus der gleichsam in seiner Essenz das Leben auf der Straße in die Menge zurückschallt. Doch wie genau realisiert nun Baudelaire in seinem Prosastück vom schlechten Glaser diesen Vorsatz? Zuerst beschreibt er in einem harmlos journalistischen Stil den Prototyp des kleinmütigen Menschen, der Angst hat vor seiner eigenen Courage, den Zögerer, der aus Überdruss und Unentschlossenheit Dummheiten begeht.
Um sich selbst dazu zu zwingen, Tatkraft zu beweisen, um den Spieler zu markieren, um die Genüsse der Angst kennenzulernen, für nichts, aus Laune, aus Müßiggang. Es ist eine Art Energie, die aus Langeweile und Träumerei entspringt. Und jene, in denen sie so unverhofft zum Vorschein kommt, sind im Allgemeinen, wie ich schon sagte, die handlungsschwächsten und verträumtesten Charaktere.
In der Rolle des Normalo, der gern den Superhelden spielen würde, sieht sich lax gesagt anfangs auch der in seiner Mansarde vor sich hin brütende Dichter. »Eines Morgens war ich schlecht gelaunt aufgestanden«, schreibt der Erzähler, »mit dem Ansporn, wie mir scheint, etwas Großes zu vollbringen.« Aus seinem Mansardenzimmer blickend sieht er unten auf der Straße einen Glaser mit den Fensterscheiben auf dem Rücken. Er ruft ihn zu sich die vielen Treppen hinauf, stellt fest, dass die Scheiben nicht bunt sind und schickt den Mann wieder weg. Als er danach beobachtet, wie der Glaser aus dem Haus tritt, nimmt er einen Blumentopf und wirft ihn hinunter, genau auf die zerbrechliche Ware, die der arme Handwerker auf seinem Rücken trägt.
Und berauscht von meinem Wahnsinn, schrie ich wütend zu ihm hinunter: »Das Leben in schönen Farben, das Leben in schönen Farben!« Solche überspannten Scherze sind nicht gefahrlos und oft muss man sie teuer bezahlen. Doch was schert die Ewigkeit der Verdammnis den, der eine Sekunde lang die Unendlichkeit der Lust gekostet hat?
In dieser Geschichte vom schlechten Glaser sind alle Motive enthalten, die auch die meisten der anderen Prosagedichte bestimmen. Die Suche nach der Wahrheit der Kunst, das Aufeinandertreffen von Schönem und Hässlichen, das Erlebnis der Anonymität in der Großstadt Paris, rauschhafte und abgründige Erfahrungen und die Unvereinbarkeit von Traum und Wirklichkeit. Formal arbeitet Baudelaire mit den Mitteln des Schocks, mit der Darstellung widersprüchlicher Charaktere, schreibt kurze, auf eine überraschende Pointe zielende Szenen und kleine, von diabolischen Vorgängen bestimmte Erzählungen. In den Gedichten der Fleur de Mal sorgt ein Du für eine stille Ansprache. In den Prosatexten aber dominiert das Ich des Autors, der wie ein Gaukler in verschiedene Rollen schlüpft und sowohl seine Protagonisten wie auch den Leser verstört und zu permanenter Aufmerksamkeit zwingt. Unverkennbar ist der Einfluss von Edgar Allan Poes finsteren Kriminalgeschichten, die Baudelaire schon früh zu übersetzen begann und in umfangreichen Ausgaben publizierte. Seit 2017 liegen sie in Neuübersetzung bei DTV vor. Die neue Gattung der Petit Poème en Prose entdeckte Baudelaire allerdings in einer Sammlung von Fantasiestücken, die Aloysius Bertrand 1842 unter dem Titel Gaspard de la Nuit veröffentlichte. Allerdings lassen sich Bertrands Schilderungen einer pittoresken Vergangenheit in surrealen Bildern von Baudelaire nicht auf seine widersprüchlichen und privat meist desaströsen Erfahrungen der Pariser Lebenswirklichkeit übertragen. Denn immer geht es ihm um
die leidvolle Existenz des Künstlers, sein ungestilltes Verlangen nach dem Unendlichen, wie in seinem Duell mit der Schönheit, in welchem er, wie es in dem Stück Das Confiteor des Künstlers heißt, vor Angst aufschreit, bevor er unterliegt.
Crier de frayeur heißt im Original, was man mit Aufschreien vor Angst, vor Schrecken, Entsetzen oder gar, wie vor 100 Jahren, gefühlsbetont mit vor Bangigkeit übersetzt. Die Varianten zeigen die Schwierigkeit, für Baudelaires assoziative Sprache im Deutschen den richtigen Ausdruck zu finden. Besonders deutlich wird die Suche nach einer adäquaten Übersetzung bei dem oft zitierten Prosastück Perte d'Oriol, in dem der Dichter im Gewühl der Straße seine Besonderheit verliert. In älteren Verdeutschungen heißt der Titel Verlorener Heiligenschein oder gar Glorienschein und umgibt den Dichter mit der Sphäre des Religiösen. Den Philosophen Walter Benjamin beschäftigte das Auratische der Kunst und deshalb übersetzte er vor knapp 100 Jahren den Titel mit Verlust einer Aureole. Simon Werle hingegen spricht nüchtern vom verlorenen Nimbus. Er spielt damit mehr auf das gesellschaftliche Ansehen des Poeten an als auf eine ihn glorifizierende Aura. In diesem Sinne überzeugen seine Übertragungen der Baudelaire'schen Prosa in der Konzentration auf die existenzielle Auseinandersetzung des Künstlers mit sich und seinem gesellschaftlichen Umfeld. Dank Werles einfühlsame Übersetzung erhalten dem den Fleur de Mal die viel zu wenig beachteten Prosagedichte des Blind de Paris endlich ihren gleichberechtigten Platz.
Martin Cimek über Charles Baudelaire, Le Splende Paris, aus dem Französischen von Simon Werle, Rowald Verlag Hamburg, 510 Seiten, 40 Euro. Und wie jeden Freitag hören wir kurz hinein in den Mitternachtskrimi, der heute erzählen wird von zwei Berliner Frohnaturen, die ihre Hochzeitsreise unbedingt nach Italien machen wollen, aber stets kam etwas dazwischen. Doch nun findet sie endlich statt, die teure Reise nach Italia, so der Titel.
Hier, hör mal zu. Italien auch mit kleiner Kasse, sensationell billige Familienreisen, komfortabelste Unterbringung in besten Hotels, volle Pension bei erstklassiger Küche, begrenzter Teilnehmerkreis. Interessenten melden sich sofort beim Reisebüro Cosmobal. Na, was sagst du dazu?
Naja.
Das schreiben wir doch sofort mal hin. Du, dann ist aber unsere Hochzeitsreise dieses Jahr fertig.
Wo hast du denn den jungen Mann?
Du, der wird doch nicht auf und davon sein mit unserem Koffer.
Das wäre ja entsetzlich, Hans.
Ach, hättest du mal lieber den Jungen in den Arm gedrückt und dafür selber einen Koffer genommen.
Hans, wie kannst du denn sowas sagen? Wäre der lieber das Kind ist weg?
Ach.
Ein Ausschnitt aus Teure Reise nach Italia, unserem Deutschlandfunk-Mitternachtskrimi, heute ab 0:05. Mehr Literatur gibt es morgen bei unserem Büchermarkt für die jungen Leser und einem Kritikergespräch, das Tanja Lieske führen wird mit Christine Knödler und Wieland Freund über 4 neue Heldengeschichten für die jungen Leser. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem Rasterfahndung im Erbgut. Das Homogen gibt es nicht. Definitiv. Die Moderation hat dann Christiane Knoll. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.